Liebe Kreisgemeinden des Dill-Westerwald-Kreises, lieber Kreisvorsteher Gerd Krumm, liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich gratuliere von ganzem Herzen zu diesem 75-jährigen Jubiläum und danke für die Einladung zu Ihrem Fest. 75 Jahre gemeinsame Arbeit im Dill-Westerwald-Kreis, das veranlasst, zurückzublicken. Wir schauen auf eine segensreiche Geschichte. Wir sehen, dass aus meist kleinen Anfängen des 19. Jahrhunderts stattliche Gemeinden geworden sind. 75 Jahre Dill-Westerwald-Kreis, das veranlasst uns nicht nur dazu, auf unsere Kreisgeschichte zurückzublicken, sondern diese Geschichte im Horizont der Heiligen Schrift als Geschichte Gottes mit uns zu verstehen. Wir wollen diese Geschichte deuten. Wir wollen darin Spuren Gottes entdecken. Er ist der Herr, der Gemeinde baut. Sie merken sofort, auch als Historiker betreibe ich nicht Geschichte, um einfach herauszufinden, wie es damals gewesen ist. Wir haben ein Interesse, wenn wir auf die Geschichte unseres Kreises schauen. Wir wollen wissen, wie wir aus unserem Blick auf die Vergangenheit für heute Orientierung bekommen können. Hier stehen wir in guter biblischer Tradition. Auch Israel selbst lernt sich kennen, indem es auf seine Geschichte schaut. Das Volk erinnert sich an die Geschichte und vor allem an solche Momente, wo es erlebte, dass Gott eingegriffen hat. Israel erinnert sich vor allem an den Auszug aus Ägypten. Und das ist im Neuen Testament nicht anders. Aber die zentralen Heilsereignisse, an die man sich erinnert, die werden andere. Alle Aussagen des Neuen Testaments sind bestimmt durch Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist und der Wendepunkt der Geschichte ist. Wir erinnern uns also an Vergangenes, weil wir damit rechnen, dass der Gott, der in der Geschichte mal gewirkt hat, es auch in der Gegenwart tun. Hören wir also auf Gottes Wort aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 26, 5 bis 10. Dann, beim Erntedank, sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott: Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Schauen wir, was wir aus diesem Wort für uns lernen können. Ein erster Blick richtet sich zurück auf die Herkunft. Menschen auf der Suche. Mein Vater, sagen die Israeliten am Erntedankfest, war ein Aramäer und einer, dem es nicht gut ging, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten. Dort war er ein Fremdling unter wenigen Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Das Volk Gottes blickt am Erntedank zurück auf seine eigenen Ursprünge und wir sehen da viel Unsicherheit und Umherschweifen. Wie lässt sich die Situation unserer Väter beschreiben? Unsere Väter und Mütter im Glauben waren auch Leute auf der Suche. Sie waren auf der Suche nach einem verlässlichen Halt in ihrem Leben. Einem Leben, das hier im Dill-Westerwald-Kreis damals häufig hart und entbehrungsreich war. Sie suchten Sinn und sie wollten sich nicht mit Branntwein trösten, um ihre Lebensfragen zu betäuben. Umherzuziehen, heimatlos zu sein, das ist die äußerliche und innere Grunderfahrung der Menschen in unserem Kreis im 19. Jahrhundert. Was sich heute bei uns am geistlichen Leben findet, das begann mit der damaligen Erweckungsbewegung. Sie ging vom Wuppertal aus und schwappte über auf das Siegerland. Viele Männer aus dem Westerwald und Dillkreis arbeiteten in den Siegerländer Bergbau oder in der Hüttenindustrie dort, und manche fanden dort den lebendigen Glauben an Christus. Schon in den 1820er und 1830er Jahren kamen so Gläubige in kleinen Kreisen zusammen. So begann man Anfang der 20er Jahre ganz in der Stille mit einer kleinen Versammlung in Herborn im Haus der Familie Reinhardt. Und etwas später sammelte sich auch hier in Dillenburg ein kleiner Kreis um das Wort Gottes. Es waren besonders zwei Männer, die für unseren Kreis bedeutsam sind. Der eine war Tillmann Siebel und der andere, für unsere Gegend hier noch bedeutender, war Heinrich Weisgerber, der die Gemeinschaftsbewegung im Dillkreis und Westerwald prägte. Was Weisgerber erlebte, war in gewisser Weise wieder typisch. Er war ein junger Mann und hatte als junger Mann seinen Vater und seine Mutter verloren. Er war auf der Suche. Er fand Halt im Glauben an Christus, und sobald er zum Glauben gekommen war, zog er los und erzählte davon. Weisgerber wurde mit einem Schuhmacher, Johannes Waldschmidt, aus Frohnhausen bekannt, und der arbeitete als Geselle in Siegen. Dort weckte der Herr seinen Glauben, und dann kehrte Weisgerber nach Frohnhausen zurück und begann mit Versammlungen in seinem Haus. Wir haben Belege dafür, dass Heinrich Weisgerber und Waldschmidt in 1834 Frohnhausen besuchte. Die Kirchenchronik berichtet von einem Muckerapostel aus Siegen, der im Haus eines Schusters eine Versammlung hielt, daran aber dann polizeilich gehindert wurde. Auch an anderen Orten des Dillkreises besuchte Weisgerber die Gläubigen und diente ihnen mit dem Wort Gottes. So in Haiger-Seelbach und auch in Liebenscheid, vielleicht kam er auch ins Rossbachtal und nach Weidelbach. Was man von Weisgerber lernen kann, ist sein unbeirrbarer Missionseifer. Einmal hat man ihn sogar mit einem Ochsenkarren über die Kalteiche rüber ins Siegerland abgeschoben, und selbst der damalige Landesbischof Müller von Nassau schrieb gegen ihn an und warnte vor dem gefährlichen Schusterprediger aus Siegen. Nun kamen aufgrund der neuen Freiheitsrechte wie der Versammlungsfreiheit nach 1848 auch andere Prediger des Evangeliums in den Dillkreis. Besonders durch die Boten des Evangelischen Brüdervereins erfuhr man in unserer Gegend, dass Hermann Heinrich Grafe 1854 in Wuppertal-Elberfeld eine freie evangelische Gemeinde gegründet hatte. Auch Grafe war ein solcher Mann auf der Suche. Als er zur Weiterbildung in Lyon war, lernte er eine Gemeindeform kennen, die ihn faszinierte. Unabhängig vom Staat, Mitglied wurde man nur freiwillig und nur, wenn man den Glauben an Christus bekannte und auch lebte. Und nur dann ließ man sich taufen und nahm auch am Abendmahl teil. Auch zurück in Deutschland war Grafe auf der Suche geblieben nach einer solchen Gemeinschaft. Er fand sie nicht. Und deswegen gründete er die erste freie evangelische Gemeinde, und bald fand er etliche, die es ihm gleich taten. Über den Brüderverein bildete sich in Haiger ein Kreis freikirchlich eingestellter Brüder. Seit 1833 erlebten Menschen hier Bekehrungen, Bibelkreise entstanden, in denen Christen sich zusammenschlossen und ihren Glauben vertiefen wollten. Hier wurde regelmäßig Abendmahl gefeiert, an dem sich Geschwister vom Westerwald beteiligten. Aus den Bibelkreisen heraus entstand 1876 die FEG in Haiger. Und nun könnte man die schöne Festschrift durchgehen und dabei eine ganze Reihe unserer Gemeinden finden, die so entstanden sind. Da waren Leute auf unseren Dörfern, die genauso auf der Suche waren wie Hermann Heinrich Grafe, die sich nach einer aufrichtigen Gemeinschaft, nach den im Neuen Testament erkennbaren Wesen und Strukturen einer Gemeinschaft sehnten. Sie wünschten eine bessere Ausrichtung der Gemeinden nach biblischen Linien. Früh hören wir das von den Leuten in Weidelbach. Wir hören auch immer von einzelnen geistlichen Persönlichkeiten, die ernst machten mit ihren Glaubensüberzeugungen und damit nicht hinter dem Berg hielten. So war das bei den Geschwistern in Oftdillen. Hier gab es bereits 1844 einen gläubigen Lehrer Höser an der Dorfschule, und weil sein Herz für Jesus brannte, richtete er eine Kinder- und Jugendarbeit ein. Es folgten Gottesdienste und Evangelisationen, ganz ähnlich bei euch in Wissenbach. Oder wir nehmen Breitscheid, damit man nicht nur denkt, am Anfang seien das die Männer gewesen, die Gemeinden gegründet hätten. Von 1860 bis 1882 waren es hauptsächlich gläubige Frauen, die in Breitscheid in Krämers Haus zusammenkamen. Und auch in Fellerdillen waren es Ende des 19. Jahrhunderts einige alte Frauen und Männer des Dorfes. Und so könnten wir diese ersten Gründungen des 19. Jahrhunderts weiter durchgehen. Menschen auf der Suche ruft der lebendige Gott zum Glauben und sammelt sie. Was die Gemeinde in Eibelshausen erlebte und in der Festschrift beschreibt, ist in gewisser Weise typisch für die Gemeindegründungen im 19. Jahrhundert. In Eibelshausen etwa trafen sich fast jeden Abend viele junge Männer mitten im Ort, um christliche Lieder zu singen. Nach und nach wurde die Gruppe immer größer und es entstand eine neue Gemeinschaft. Ein erster Prediger wurde berufen, viele Leute treffen sich in Bibelstunden, finden Halt und finden Antworten auf ihre Lebensfragen. Hinzu kam noch, dass ein großer Chor sang. Das war ungeheuer attraktiv, so attraktiv wie eure Musik heute. Ähnlich könnten wir das für Schönbach, für Liebenscheid, für Weigandshain, für Simmersbach, für Steinbrücken und auch für Nisterau beschreiben. Und wenn wir Zeit hätten, dann würde ich Ihnen gerne jede einzelne Gemeinde, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, vorführen. Aber ich kann nur auf eines hinweisen, was Sie in der Festschrift durchgängig lesen werden. Von dem Beginn in Steinbach 1904 bis zur Gründung der FEG in Westerburg lesen Sie immer wieder eines. Die Gemeinden sind Orte, an denen Menschen neue geistliche Heimat finden. Und auch wenn Sie in unser Jahrhundert schauen, bleibt der Ansatz derselbe. Die Hachenburger, deren Gemeinde 2002 entstand, schreiben über sich selbst: Die Sehnsucht, Menschen in Hachenburg zu erreichen, die Jesus bisher noch nicht oder nur wenig kennen, lässt uns kreativ werden und verschiedene Ideen ausprobieren. Und so auch in Altenkirchen und in der jüngsten Kreisgemeinde in Bad Camberg. Wenn man schaut, wodurch die Gemeinden sich entwickelt haben, dann fällt unser Blick natürlich auf die großen Evangelisationsveranstaltungen, gerade im 19. und 20. Jahrhundert. Aber es ist auch fast allgemeingültig, was Liebenscheid über sich schreibt. Durch das Zeugnis der Mitglieder, sowohl in Wort als auch in der Tat, ist unsere Gemeinde gewachsen. Ein zweites, der Schrei nach Hilfe. In Vers 6 unseres Textes heißt es: Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Die Festschrift verrät nicht viel über die Probleme, die die jungen Gemeinden und ihre Mitglieder im 19. Jahrhundert hatten. Es ist heute am Fest auch nicht der Ort, über die Verwerfungen zwischen Frei- und Landeskirche in der Anfangszeit zu sprechen, aber die Frühzeit ist überschattet von so manchen gegenseitigen Gemeinheiten, von Polemik, von Übergriffen, wohlbemerkt auf Seiten der Behörden, auf Seiten der Landeskirchen und auf Seiten der freien evangelischen Gemeinden. Der Schrei der Israeliten nach Hilfe Gottes lenkt unseren Blick auf die Beziehung, die Israel auch in dieser Lage zu seinem Gott hatte. So war es auch bei der Entstehung etlicher Gemeinden im Kreis. Das Gebet, der Schrei nach Hilfe, spielte in der Entstehungszeit eine zentrale Rolle, nicht nur bei den Unerfahrenen, die mehr beten. Ab 1880 kamen in Mademühlen im Haus von Ludwig Nickel Glaubende regelmäßig zur Bibelbetrachtung und zum Gebet zusammen. Erst 10 Jahre später gründeten sie eine Abendmahlsgemeinschaft. 10 Jahre des anhaltenden Gebets, wo sich die Bewegung hinentwickeln sollte. Und nicht nur bei den ersten Anfängen der Gemeinden, sondern auch in der Entwicklung und im Leben der Gemeinden ist das Gebet zu Gott zentral. Bezeichnend finde ich das in der Darstellung von Nanzenbach, wenn Sie es mal nachlesen möchten, auf Seite 32. Die Gemeinde hat ihre ganze Selbstdarstellung in die Form eines Gebetes gesetzt, ein Gebet an Gott formuliert. Und darin schüttet sie ihr Herz auch angesichts der offenen Zukunft vor Gott aus und befiehlt sich ihm an. Herr, du weißt, dass wir eine kleine Gemeinde sind. Du weißt, dass wir damit auch manchmal so unsere Probleme haben. und dass wir immer wieder herausgefordert sind. Du weißt doch, Herr, dass wir engagiert sind und uns einsetzen. Wir haben tolle Ideen und Anliegen. Hier wird gerungen und am Ende wird Gott sogar ein bisschen bestochen. Wenn wir mehr wären, Herr, dann könnten wir mehr für dich tun. In Weilburg wurde lange um Jungschararbeit gebetet und die Suche nach einem Haus in Westerburg, die 1994 im Kauf des Märchenparkcafés mündete, war vom Gebet getragen. Und der Kreis als Ganzer hat sich dazu verpflichtet, seine Gemeinden im gemeinsamen Gebet zu fördern und zu tragen. Ein drittes, neben dem umherschweifenden Suchen und dem Gebet, Gott greift ein. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Israel empfindet den Auszug aus Ägypten als ein großes Wunder, dass Gott Menschen rettete, indem er sie herausführte aus der Knechtschaft. Das konnten die Israeliten nicht machen. Und das haben sie auch nicht deswegen bekommen, weil sie tolle Kerle gewesen wären. Es ist ein Wunder. Gott führte, mächtiger Arm, starker Schrecken. Wie bei den Israeliten, so ist das auch bei den Gemeinden, deren Jubiläum wir heute feiern. Worauf es in unseren Gemeinden eigentlich ankommt, das ist nicht von unseren Müttern und Vätern gemacht, und das ist auch nicht von uns gemacht. Dass Gott Menschen rettet, dass er sie zu sich zieht, aus lauter Güte, das können wir immer wieder erflehen, aber wir können es nicht machen. Manchmal habe ich Bedenken, dass bei aller Action, die wir betreiben, das vergessen wird. Das, wovon wir leben, das können wir nicht machen. Darum lasst uns auch in Zukunft darum beten, dass Gott das tut. Ein viertes. Den Heimatlosen, den Bedrängten, wurde auf wunderbare Weise eine neue Heimat gegeben. Eine Stätte, wo Milch und Honig fließt. In unseren Kreisgemeinden fanden Menschen nicht nur geistliche Heimat, sondern die Gemeinden selbst boten räumlich neue Heimat an. Es gibt keine Gemeinde des Kreises, die nicht auch ein bisschen stolz in der Festschrift auf ihr Gemeindehaus hinweist. Die Israeliten beschreiben ihr Land im Rückblick als ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, ob sie ihr Gemeindehaus so beschreiben würden, ihr Dillenburger bestimmt, und da gibt es eine Menge Gründe dafür. Aber Milch und Honig fließt in unseren Gemeindehäusern nicht, vor allem Kaffee fließt hier. Aber was Israel überschwänglich sagt, ist doch, der Ort, den Gott uns gegeben hat, das ist ein paradiesischer Ort. Und wenn ich die Geschichte der Kreisgemeinden Revue passieren lasse, dann sind die Gemeinden für die Leute, die dorthin kommen, auch so ein bisschen paradiesische Orte. Denn in den Gemeindehäusern findet Gemeinschaft mit Gott statt. Keine einzige Gemeinde finden wir, die nicht über ihren Gottesdienst schreibt, das Zentrum des Gemeindelebens. Nehmen wir nur mal Bad Camberg. Die Gottesdienste, heißt es da, sind der Mittelpunkt des Gemeindelebens, Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Die Gottesdienste werden in zeitgemäßer Musik, in entspannter Atmosphäre gefeiert. Damit ist es uns wichtig, miteinander zu beten, Gott zu loben und sich von ihm beschenken zu lassen. Die Predigten sind lebensnah und auch für Menschen verständlich, für die persönlicher Glaube noch Neuland ist. So stelle ich mir Gemeinde vor. Liebe Kreisgemeinden, feiert so schöne Gottesdienste in euren schönen Gemeindehäusern im Kreis und gestaltet dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, weiter aus. Das beginnt auch mit der Kinder- und Jugendarbeit. Das Geheimnis der FEG in Eibelshausen liegt in der besonderen Kinderstube, beschreibt sie. Die Gemeinde hat einen Ort, wo seit über 40 Jahren mit Kindern und Jugendlichen Freizeiten durchgeführt werden, auf die Helle in Holland. Dort wird vom Glauben an Christus erzählt und junge Menschen werden motiviert, ihr Leben auf Gott auszurichten. Und die Kreisarbeit hat das früh erkannt, die Jüngsten mit dem Evangelium vertraut zu machen, seit dem Zeltlager in Oberstdorf ab 1958. Die Freizeiten und Zeltlager sind für viele der Beginn des Lebens mit Christus geworden. Und die Kreisgemeinden fördern die Arbeit der Jugend. Kreativ, Kreisjugend aktiv. Hier werden die Veranstaltungen für die Jugendlichen aus FEGs gefeiert und das Jugendzentrum mit offener Jugendarbeit betrieben und durch den Kreisjugendpastor Kontakte zu den Jugendlichen hergestellt, die Christus bislang noch nicht kennen. Manche unserer Gemeinden gestalten ihr Land von Milch und Honig wie ein Zuhause. Sie werben damit, dass sie sich als Familie fühlen. In Steinbach heißt es, wer unsere FEG besucht, dem wird sofort persönliche, familiäre Atmosphäre auffallen. Schon vor dem Gottesdienst gibt's Kaffee und Gebäck im Foyer und freundliche Leute, die einen ansprechen und begrüßen. Und entsprechend wird sich um die Familienmitglieder mit viel Liebe gekümmert. In den Hauskreisen, in den Frauenkreisen, in den Männergruppen, in der Seniorenarbeit, in der GBS und in den Gebetsstunden. Dazu gehört, dass Gottes Liebe dort, wo sie zusammenkommen, in allen Facetten erfahrbar wird. Darum wird musiziert und gesungen und die Eversbacher schreiben, dass sie dankbar sind, dass bei ihnen noch durch einen gemischten Chor Gottes Wort in der Form von Liedern verkündigt wird. Es wird Theater gespielt im Kreis und hier und da hört man noch Posaunenchöre. Was mir beim Lesen der Festschrift aufgefallen ist, ist, dass diesen Schatz, ein Land zu haben, in dem Milch und Honig fließt, den haben die Kreisgemeinden nicht für sich behalten. Schon immer hat der Kreis geteilt. Dilbrech, Niedertresselndorf und Derschen teilen sich einen Pastor, feiern aber gemeinsame Gottesdienste. Schönbach war Filialgemeinde von Breitscheid, Medenbach, Erdbach und Schönberg. Schönbach arbeiten zusammen, Simmersbach und Oberhörlen seit 2002. Die Kreisgemeinden sind sich bewusst, dass nicht allein sie von Gott beschenkt sind. Es gibt vielfältige, fruchtbare Zusammenarbeit auf der Basis der Evangelischen Allianz. Nehmen wir nur die Zelttage in Dilbrecht im September mit der Deutschen Zeltmission und der Evangelischen Allianz Oberes Dilltal. Die Kreisgemeinden sind sich darüber bewusst, dass sie beschenkt sind, aber sie teilen ihre Geschenke. Und das zeigt sich auch in den Gründungsaktivitäten, die eben schon im Interview erwähnt worden sind. Ihr unterstützt die Bundeswerke und bemüht euch darum, neue Gemeinden zu gründen, wie das im Moment an zwei Orten geprüft wird. Wenn wir von dieser Vergangenheit kurz in die Gegenwart schauen, dann sehe ich den größten Wandel im Kreis in den letzten 10 bis 20 Jahren. Zusammen mit anderen Christen, schreibt Breitscheid, anderen Christen im Dorf wollen wir am Reich Gottes bauen. Darin liegt der deutlichste Wandel unserer Gemeinden. Ich möchte diesen Wandel als eine aktive Teilhabe beschreiben. Man sucht Kontakte, man gibt sich rein und möchte nah am Menschen sein. Dilbrecht schreibt von den guten Kontakten zum Sportverein. Lützeln hat die Hoffnung, mit Gottes Hilfe nahe an den Menschen des Ortes zu sein. Straßenfeste werden gefeiert, Treckergottesdienste und ein regelmäßiger Zumba-Kurs. Seit der 700-Jahr-Feier engagiert sich die Gemeinde Nisterau vermehrt bei örtlichen Veranstaltungen. Das klassische Sonntagsschulfest ist dort zum Dorffest geworden. Die Weigandshainer machen zweimal im Jahr ein Frauenfrühstück auf der Fuchskaute mit über 300 Frauen als Gästen. Und Oftdillen schreibt sehr offen, nachdem in der Vergangenheit eher eine Strategie der Abgrenzung verfolgt wurde, erfreut man sich heute einer guten Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und auch mit der Kirchengemeinde. Viele der Gemeinden haben erkannt, dass Jesus das Reich Gottes nicht als eine ferne, zukünftige Welt gepredigt hat, sondern dass es in ihm angebrochen ist und sich ausbreitet. Und deswegen können sich auch Christen da nicht zurückziehen, wo sie gebraucht werden. Dazu gibt es Kleiderläden im Kreis, Essenstafeln, Schülerhilfen. In Oberscheld finden Basare für sozialmissionarische Zwecke statt. In Wissenbach wurde bereits 1948 eine Schwesternstation in der Gemeinde eingerichtet. Und auch in den Cafés, die im Kreis betrieben werden, Café Cross, Café B, Café Denkmal, Café Zeitraum, läuft in den Gesprächen über einem gut geschäumten Latte Macchiato viel Hilfe zum Leben und wird am Reich Gottes gebaut. Dazu sind die Gemeinden kreativ. Echte Highlights finden statt. Denken Sie nur an den Fahrrad-Event Praise Cycle, an das Dillufer-Fest hier nebenan, das Konzert mit Patricia Kelly in Hachenburg oder den Ostergarten für alle Sinne, der in Idstein stattfand. Bei all dem sind wir nicht blind davor, dass unsere Gemeinden nicht immer Länder sind, in denen Milch und Honig fließt. Der Rückblick in der Jubiläumszeitschrift ist für mich auch deswegen packend gewesen, weil die Tiefen nicht verschwiegen werden. Ein Beispiel dafür ist sicher der Versuch, eine Gemeinde in Montabaur zu gründen, der misslang. Auch Mademühlen verschweigt nicht, wie in den 1997ern einige Gemeindeglieder die FEG verließen, eine Gemeinde außerhalb des Bundes gründete. Und Schönbach schweigt auch nicht von den Schwierigkeiten. Und Westerburg berichtet offen über Jahre der Uneinigkeit, die schwierig für die Gemeinde waren. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mitgegeben hast. Indem auch wir die Geschichte des Kreises Revue passieren und Gott danken, geben wir Gott die Ehre. Können wir aus dieser Geschichte lernen? Wer für die Zukunft sorgen will, so hat es uns Hermann Heinrich Graf ins Stammbuch geschrieben, der benutze die Gegenwart und lerne aus der Vergangenheit. Ich glaube, wir können nicht unmittelbar aus der Geschichte unseres Kreises lernen. Wir können nicht hergehen und sagen, mach's wie die damals in Medenbach und dann fluppt die Gemeindearbeit. Wir stehen heute vor ganz neuen Herausforderungen und ich will der Zeit halber nur zwei nennen. Viele unserer Gemeinden werden im Schnitt älter, vor allem auf den kleinen Dörfern. Die jungen Leute aus den Dörfern machen ihre Ausbildung in den Städten und viele bleiben zur Arbeit dort. Neue Gebietszusammenschlüsse werden nötig. Dresselndorf, Dillbrecht und Derschen bilden ein Gebiet. An manchen Stellen des Kreises werden wir womöglich zusammenrücken müssen. Dazu kommt eine gesellschaftliche Herausforderung. Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit gestaltet sich neu. Wer Arbeit hat, der hat selten noch eine 40-Stunden-Woche. Und vielleicht müssen wir in Zukunft neu lernen, dass ein Mensch, der nicht jede Gemeindeveranstaltung besucht, nicht automatisch ein schlechter Christ sein muss. Mit dieser Veränderung wird aber auch die Frage nach der verbindlichen Mitarbeit immer lauter. Wir erfahren immer mehr, dass es schwer ist, Menschen für kontinuierliche Mitarbeit zu gewinnen. Manche Gemeinden setzen schon mehr auf Projektarbeit. Für einzelne Events alle paar Monate ist es leichter, Kräfte zu motivieren, als für wöchentliche Veranstaltungen. Solche Projektarbeit verändert radikal die Gemeindearbeit. Bei solchen Veränderungen wird es darauf ankommen, dass wir den Wesenskern und die jeweils besondere Form unserer Gemeindearbeit unterscheiden. Mancher Bruch mit lieben Traditionen in der Form ist kein Bruch mit dem Wesen unseres Glaubens. Frohnhausen hat das, wie ich finde, treffend beschrieben. Unsere Geschichte ist wertvoll, sagt ihr. Trotzdem sind wir der Tradition nicht verpflichtet. Verpflichtet sind wir unserem Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Es wird dabei die Aufgabe des Kreises bleiben. Bei allen organisatorischen Aufgaben, die zu regeln sind, die Hauptaufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren, nämlich Gottes Wort als Maßstab und als Kompass für das eigene Leben und für das der Gemeinden in Geltung zu bringen und unseren Mitmenschen die frohe Botschaft von Jesus Christus mit Worten und mit unserem Leben zu bringen. Denn das haben auch unsere Väter und Mütter getan. Amen. Wir erheben uns zum Beten. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, wir danken dir dafür, dass du der Herr deiner Gemeinde bist. Du bist gestern gewesen, du bist es heute und du wirst es auch in Zukunft sein. Und so vertrauen wir darauf, dass du die Geschichte deiner Gemeinde, insbesondere der Jubiläumsgemeinden unseres Kreises, immer neu gestaltest. Amen.